Herzlich willkommen zum 7. Eddard-Kapitel. Heute ist mal wieder die liebe Sonja dabei.
Hallo!
Und das Kapitel, was wir heute besprechen, ist ganz schön lang. 27 Seiten hat es in meiner Ausgabe. Ich glaube, das ist tatsächlich das längste Eddard-Kapitel, was wir bisher hatten, oder?
Ja, und da passiert auch richtig viel.
Genau, also wir haben einiges vor uns. Was vorher passiert ist, ist wichtig auf jeden Fall, dass Catelyn Tyrion in einer Schenke am Königsmund gefangen genommen hat. Und im letzten Kapitel haben wir Sansa auf ihren ersten Turniertag begleitet. Da hat sie dann Ser Loras kennengelernt, den sie auch ganz toll fand. Er hat ihr sogar eine Blume geschenkt. Und Ser Hugo aus dem Grünen Tal ist bei dem Turnier umgekommen. Genau, und damit beginnt auch unser Kapitel, weil Eddard nämlich quasi die Totenwache von Ser Hugo besucht, der umgekommen ist. Der wurde nämlich von Ser Gregor Clegans Lanze tödlich getroffen.
Ja, der Ser Hugo war ja der Schildknappe, also der Knappe von Lord Arryn. Und wurde ja nach seinem Tod von Robert zum Ritter geschlagen und hat natürlich jetzt auch gleich am Turnier teilgenommen, weil hätte er jetzt da natürlich die Siegerprämie oder auch die für den zweiten oder dritten Platz waren ja auch noch ziemlich hoch, dann hätte er sich halt schon mal ein ordentliches Vermögen erkämpfen können. Deswegen war das natürlich für den auch interessant, da mitzumachen. Aber er hat es nicht überlebt. Und Baristan Selmy hat Wache gehalten an seiner Leiche, aber Ned ist dort und stellt sich eben Fragen, ne? Wir hatten ja letztes Mal schon mitgekriegt, dass er eben die Lannisters so ein bisschen verdächtigt und dann sagt er eben von einem Vasallen der Lannisters erschlagen, bevor Ned mit ihm hatte sprechen können. Könnte das bloßer Zufall sein?
Ja, was sagst du dazu? Ist das Zufall? Weil eigentlich sterben die, also die kämpfen ja nicht mit scharfen Waffen. Sondern eigentlich, das ist ja schon dann ein sehr unglücklicher Unfall auch gewesen, dass er jetzt gerade gestorben ist.
Ja, also gut, was er beabsichtigt ist, dass diese Waffen eben genau splittern und nicht durchbohren, ne? Und dass jetzt aber sich ein Splitter ausgerechnet, unter dem sein Helm da und in den Hals bohrt oder was auch immer, das ist natürlich mega unglücklicher Zufall. Wobei ich sage, ja, wenn es kein Zufall ist, dann muss aber der, der es ja getan hat, der muss ja wahnsinnig genau zielen und wahnsinnig genau treffen. Und das ist ja, also ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Also dass sowas durch Zufall passiert, ja. Aber man weiß ja, wenn man sowas beabsichtigt, dann ist es noch schwerer.
Ja, das stimmt. Und es dann wie ein Unfall aussehen zu lassen, ne? Mhm. Das stimmt wohl. Wobei Gregor Clegane ist ja schon, ja, er ist ja sehr geübt in dem, was er tut.
Ja, und vom Charakter ja auch sehr speziell.
Genau. Also dem würde man das sowohl auf der moralischen als auch auf der kämpferischen Ebene jetzt zutrauen.
Ja, also ich würde es ihm zutrauen, aber nicht mal wirklich, also sagen wir so, ich würde es ihm zutrauen, dass er das auf Befehl macht. Ich würde ihm aber auch einfach zutrauen, dass er sagt, ah, guck mal, da liegt es am Hals frei, dem werde ich meine Lektion erteilen.
Man sieht ja auch noch im folgenden Ablauf, dass er total grausam ist.
Der Typ ist total gestört, ist voll der Psycho.
Ja, also der ist total blutrünstig und ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht hatte der auch einfach Bock, dem eine Lektion zu erteilen und ja, jetzt ist er halt tot, ne? Blöd für ihn, aber...
Ja, passiert.
Ja.
Ja, also man kann nicht genau sagen, Absicht oder nicht Absicht oder was auch immer, Unfall, nicht Unfall, das werden wir wohl nicht herausfinden.
Genau, und Ned fühlt sich halt sehr schuldig, weil er ja nicht nur gestorben ist in so einem jungen Alter, sondern es war auch noch sein Turnier der Hand und er ist jetzt, oder er denkt jetzt ganz verbittert, wenn die Mutter fragt, was passiert ist, dann würde man ihr erklären, er habe zu Ehren Eddard Starks, der rechten Hand des Königs, gefochten. Und das findet er natürlich total scheiße. Nicht nur, dass so ein junger Mensch gestorben ist, sondern es ist auch noch auf dem Turnier, was nach ihm benannt wurde oder ihm zu Ehren gegeben wurde, passiert.
Ja, wobei ich glaube, das ist auch wieder so ein Eddard-Ding, ne? Also ich glaube, die meisten anderen Edelleute würden sich da keinen Kopf drum machen. Die würden halt sagen, ja gut, Pech, du hast dir das so ausgesucht an dem Turnier teilzunehmen. Du bist erwachsen, du weißt, ne, was auf so einem Turnier passieren kann. Das kann auch immer mal ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, deswegen hat er ihm, würde vielleicht andere einfach sagen, ja, gut, wenigstens im Kampf gestorben, ne? Gibt Schlimmeres.
Ja, aber man merkt halt auch, also Ned sagt ja auch, Krieg sollte nicht als Spiel geführt werden. Er setzt zwar Gewalt, also was heißt Gewalt ein? Also er kämpft auch, wenn es notwendig ist, aber eben sonst nicht. Er hält das nicht für, er ist jetzt nicht wie andere vielleicht, wie ein Robert zum Beispiel, der ja Gewalt liebt. Ja gut, liebt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Der es amüsant findet.
Genau, er prügelt sich auch gern und sowas. So ist Ned jetzt nicht. Also der, wenn es notwendig ist, dann ist es so, aber er macht es ja nicht zum Vergnügen.
Ja, das meine ich eben. Deswegen ist es, glaube ich, auch diese Reaktion da drauf mit, jetzt ist es auf meinem Turnier passiert, was meinen Namen trägt. Dass er sich da schuldig fühlt, ist, glaube ich, halt einfach so ein Ding, was auch so ein bisschen aus Neds Charakter rauskommt, ne?
Achso, ja. Er ist ja nicht so abgestumpft wie andere Leute irgendwie.
Genau. Andere würden sich da wahrscheinlich keinen Kopf drum machen.
Ja, und aber ist das jetzt Herr Yu oder Herr Hugo? Also H-U-G-H oder H-U-G-O?
Ich glaube, er hieß als Knappe Yu und dann haben sie ihn wahrscheinlich, als Ritter darfst du ja nochmal so ein bisschen, wahrscheinlich haben sie ihn dann aus ihm Sir Hugo gemacht oder so.
Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon immer mal das und mal das gesagt.
Ja, weiß ich auch gerade nicht.
Ich glaube, das kommt aber auch, weil der, glaube ich, in der Serie nochmal anders heißt als im Buch. Kann das sein? Habe ich gerade irgendwie so im Kopf.
Oh Gott, Serien-Mini-Detail von vor 6 Jahren. Ja. Also ganz ehrlich, ich erinnere mich an andere Bilder dieses Turniers, an dem seinen Namen. Nee, ich glaube, du hast recht, der hieß, glaube ich, anders. Er hieß auf jeden Fall irgendwas von Grüntal.
Ja, genau. Naja, wie gesagt, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Auf jeden Fall bereiten ihn halt die schweigenden Schwestern darauf vor, beerdigt zu werden, ne? Also, die bereiten die Menschen für das Grab vor. Also, er wird jetzt auch nicht in seiner Heimat beerdigt, sondern er wird in Königsmund beerdigt.
So verstehe ich das auch, weil er sagt ja dann, sie sollen nur die Rüstung in seine Heimat ins Tal zur Mutter schicken. Wo eben Ser Baristan überlegt, hat er die Rüstung überhaupt schon fertig bezahlt? Und dann sagt natürlich Ned, naja, er hat gestern bezahlt. Er hat sehr teuer bezahlt und sagt quasi, naja, wenn er dem Schmied noch was schuldig ist, dann bezahlt Ned das jetzt. Das ist wieder so ein schlechtes Gewissensbereinigung von Ned.
Aber ich finde es auch schon wieder irgendwie richtig toll von dem. Also ich weiß nicht, ich finde Ned ja eh toll, aber das ist so... Ja, wobei manchmal hat er auch so ein Helfersyndrom, ne?
Ja, also manchmal ist er so ein bisschen... Ja, manchmal wirkt er auch fast schon ein bisschen naiv. Aber vielleicht eben, weil er als guter Mensch zwischen all den anderen Egoisten so heraussticht.
Es ist auf jeden Fall sehr ehrenhaft von ihm, dass er jetzt diese Schuld begleichen möchte.
Ja, und... Ja, er sagt dann eben, ja, sie sollen es der Mutter schicken, dafür kriegt sie eben noch ein gutes Stück Silber. Und dann nimmt ihn eben Ser Baristan mit zum Zelt des Königs. Der wohnt eben ja anscheinend auch in der Lagerstadt der Ritter während des Turniers. Und da ist schon Fett Party irgendwie, ne? Würste brutzeln über Feuerstellen, Duft von Knoblauch und Pfeffer, ne? Da ist Leben, da ist Action, da kann man sich Robert richtig vorstellen.
Ja, ist so ein bisschen wie ein Festival, würde ich sagen, ne?
Genau, das hat so total Festival-Charakter. Ne? Anstatt verschiedene Bühnen mit Rockmusikern gibt's halt die verschiedenen Turnierebenen. Ne? Hier Lanze, da Bogen, da Bohut, also wo sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Also es gibt überall was zu gucken, ne? Also brauchst einfach dein Festival-Ticket lösen und... Dann gehst du halt dir die Sachen angucken.
Genau. Es kann ja jeder da hinkommen, oder? Also auch das gemeine Volk.
Ja, also ich denke mir, dass es da schon so noch ein paar so Unterschiede gibt. Also weißt du, so VIP-Bereiche und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmte Bereiche gibt. Also jetzt gerade diese Zeltstadt, auch wo der König ist, ist wahrscheinlich nur für die, die da entweder was zu schaffen haben oder für, sag ich mal, Ritter und ihre Gefolgsleute. Ich glaube, das wirkt, also ich sag mal so, der normale Bäcker, Marktschreier, Bauer oder so, da wird es wahrscheinlich eigene Zonen geben, wo die sich aufhalten.
Ja, also das schon, aber sonst würde das ja auch keinen Sinn machen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dass, was ja Pitel meinte, dass da auch das kleine Volk sein Leiden vergisst durch dieses Turnier.
Ja, das stimmt. Also ich denke halt, dass es wahrscheinlich so eine Art Tribüne gibt, wo halt die ganzen Edelleute sitzen und dann gibt es so sagen wir mal, die Plätze der zweiten Kategorie, dritte Kategorie, ja, so zwischen Bürgern und niederem Volk. Ja, wo dann halt, sagen wir mal, die Aussicht nicht ganz so geil ist, wo man ein bisschen näher am schwitzenden Nachbarn sitzt, aber...
Ja, und dann gehen die beiden zu Netz Zelt und begegnen ganz vielen Wappen und Schildern. Also der silberne Adler von Seegard, drei Karonsfeld von Nachtigallen, Weintrauben für die Rotweins, gestreifter Keiler, roter Ochse, brennender Baum, weißer Widder, tanzende Maid, schwarze Natter und so weiter und so fort.
Lieblingsrotes Einhorn.
Genau, das gibt's auch.
Mein Wappen, das rote Einhorn. Nein, das stelle ich mir irgendwie niedlich vor. Welcher Typ läuft denn mit einem roten Einhorn auf?
Ja, aber gut, die tanzende Maid ist jetzt ja auch nicht so mega.
Ja, okay, das kannst du aber irgendwie noch, ja, okay, weißt du so, das kannst du irgendwie noch sexy darstellen, aber ich stelle mir jetzt echt so ein pummeliges Einhorn vor.
So in Regenbogenfarben noch, ne?
Ja, genau. Nein, okay. Aber, ja, aber die eigentlich wichtige Nachricht, während sie da so durch dieses farbenfrohe Zeltstadt wandern, ist ja, dass Ned erfährt, der König will heute im Buhurt kämpfen.
Mhm.
Und ja, das schmeckt Ned überhaupt nicht. Also der Buhurt, vielleicht kurz erklärt, das ist quasi so, da stellen sich ein Haufen Männer, also jeder im Prinzip als Einzelkämpfer. Und wer als letzter noch steht, der hat gewonnen. Und da nehmen nicht nur die Ritter teil, sondern da dürfen auch Schildknappen und andere teilnehmen. Also ich schätze mal ganz gemeines Volk nicht, aber halt Schildknappen und sowas haben halt dann die Möglichkeit, sich da so ein bisschen hochzuarbeiten oder sich ein bisschen Ruhm zu erlangen. Ja. Und es bilden sich natürlich dann auch immer mal so Grüppchen so, um erstmal, aber die lösen sich dann halt auf, weil am Schluss darf ja nur einer stehen, darf ja keine Gruppe gewinnen. Und ich denke, da geht es schon ziemlich rabiat zur Sache, das hören wir ja später noch im Kapitel.
Aber man muss dazu sagen, dass mit stumpfen Waffen gekämpft wird, nicht mit scharfen.
Stimmt, genau. Wichtigstes Detail vergessen, mit stumpfen Waffen. ja, wobei, also sag mal, eine stumpfe Waffe, ne? Also du kannst auch mit einem stumpfen Stück Holz einem den Schädel spalten, also.
Ja, definitiv. Also es ist nicht ungefährlich, nur ungefährlicher, kann
man ja sagen. Also, und Ned weiß das schon, dass der König das vorhat. Deswegen hatte ihn nämlich in der Nacht, hatte Jori ihn schon geweckt und ihm das erzählt. Und das war nur einer der Punkte, warum er die Nacht so schlecht gepennt hat. Also er ist auch ziemlich mieslaunig mal wieder. Es ist mal wieder so ein Morgen, wo er wegen Robert früh aufstehen muss, wie damals, als sie ausgeritten sind. Und er ist schon wieder echt genervt, weil sein Kumpel schon wieder 1000 Flausen im Kopf hat.
Steht bei dir in der Ausgabe auch, was Wunder, dass er so schlecht geschlafen hatte?
Ja.
Also der Satz ist irgendwie nicht ganz vollständig.
Ja, ja, das habe ich auch. Habe ich mich auch über die Übersetzung gewundert.
Ja. Ja, und dann kommt aber so ein schöner Spruch von Ser Barristan, also so eine Redewendung. Es heißt, die Schönheit der Nacht verginge am Morgen und die Kinder des Weines würden oft bei Tageslicht verstoßen. Das finde ich schon wieder sehr schön metaphorisch beschrieben. Aber bei Robert ist das eben nicht der Fall, denn er steht zu seinem Wort und er steht dann eben auch zu seinen schlechten Ideen, die er hatte.
Ja, ich glaube, das liegt vielleicht dran, also ich habe ja so das Gefühl, Robert hat so einen Dauerpromille-Pegel von mindestens 1 Promille. Die Frage ist, ob er sie überhaupt was vergessen hat.
Nee, also, ob er das überhaupt auch gesagt. Der ist ja Alkoholiker komplett. Also der ist ja immer am Saufen. Also.
Ja, also also ich kann mir das auch nicht, ich kann mir auch vorstellen, der ist dauerblau. Irgendwie so. Ja. Und das deswegen merkt er das auch, glaube ich, gar nicht so, dass der das jetzt vergisst oder das für eine dumme Idee hält am Morgen, weil er kommt ja gar nicht runter, um überhaupt. Und er ist ja nicht der reflektierende Typ, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja, wobei, da muss ich dir widersprechen, aber da kommen wir vielleicht dann gleich zu, wenn die beiden noch miteinander quatschen.
Ich sag mal selbstreflektierend. Reflektierend mit nett dann vielleicht schon.
Ja, also. Ja, sonst, ich sag's jetzt einfach, was ich denke nach dem Gespräch. Also, ich finde, er kennt schon seine Fehler, aber er geht dann eben nicht den Schritt, das zu ändern, was er falsch macht. Also, er weiß das,
ja,
das schon.
Das begründet er ja noch, warum man nichts ändern kann, was er eigentlich gern ändern würde.
Mhm. Ja.
Aber kommen wir ja eh gleich nochmal zu. Erstmal geht Ned in sein Zelt und da ist schon richtig Stimmung. Die versuchen nämlich gerade, den König in seine Rüstung zu schnüren. Und der schimpft nur laut, schau dir die Esel an, nett. Meine Frau hat darauf bestanden, dass ich die beiden als Knappen nehme. Die sind schlimmer als nutzlos. Können Mann nicht mal richtig in die Rüstung legen. Schildknappen, sagen sie. Ich sage, es sind Schweinehirten in Seidenkleidern. Also er ist voll angepisst. Aber nett.
Halt schon wieder so eine Stelle. Also die Knappen, für die ist es nicht lustig, aber ich finde ihn einfach gut. Der hat diese einfach gute Sprüche drauf. Wieder diese derben Sprüche und das ist halt schon irgendwie geil. Also ich finde ihn wirklich lustig.
Aber ich kann mir das richtig vorstellen. Der steht wahrscheinlich auf so einem Schemel, ne, oder irgendwo so und die Jungs versuchen da irgendwie da Zeug an den dran zu kleistern, ne, und das passt hinten und vorne nicht. Der sieht aus wie Wurstfelle.
Ich kann es mir auch richtig vorstellen. Also wie er da auch so, er steht da, ist mega sauer, er will einfach nicht einsehen, dass er zu fett geworden ist und diese Knappen hüpfen da mit piepsiger Stimme um ihn herum. Das, ist schon lustig auf jeden Fall.
Aber Ned sagt's dann einfach, wie es ist. Du bist zu fett für deine Rüstung, Robert. Body shaming.
Es ist, wie es ist, ne? Und dann Robert so fett, spricht man so mit seinem König. Und da fängt er an zu lachen. Und meint, ach verflucht sollst du sein, Ned. Warum hast du nur immer recht?
Und die Knappen lächeln dann so ein bisschen unsicher. Und dann schmeißt er die erstmal raus. Ne? Sie sollen Einsatz für den Brustharnisch besorgen. Ne? Worauf wartet ihr noch? Und ich habe so Gefühl, nach dem, was er später sagt, das ist so, wie wenn du den Lehrling losschickst, geh mal irgendwie, weiß nicht, da gibt es auch so lustige Sachen, geh mal irgendwie eine Leerschiebe holen oder irgend sowas, weißt du, so irgendwas Nutzloses. Geh mal die Winterräder für den Stapler holen oder sowas.
Ja.
Sowas, damit sie halt beschäftigt sind und unterwegs.
Ich frage mich halt auch, also das sagt er ja auch selber, das, als ob die jetzt noch einen Ersatz finden. Das ist halt...
Ja, nee, also das ist ja Quatsch. Ich glaube, der schickt die ja nur los, damit sie jetzt in Ruhe quatschen können und die zwei Lannister-Typen nicht ständig ihre Ohren aufspitzen. Und jetzt schickt er die halt los mit irgendeinem so bekloppten Auftrag. Also da hat bestimmt jemand von euch ein besseres Beispiel als ich. Ich komme gerade nicht auf diese Dinge, aber da gibt es ja ganz viele so lustige Sachen, wo man Azubis hinschicken kann. Also gerne mit neueren Ideen zu mir. Jetzt ist er die ja erstmal los und dann kann er eben mit Selmy und Ned erstmal in Ruhe reden. Eben diese Jungen, diese Knappen, die sind ihm nicht geheuer. Er sagt ja, meine Frau kommt aus einer sehr großen Familie, Ned. Und Ned denkt dann aus einer sehr ehrgeizigen Familie.
Also Ned findet es auch nicht so gut, dass permanent irgendwelche Lannisters um den König herum sind. Da kriegt Robert direkt noch schlechtere Laune und erklärt eben, dass Cersei ihm verboten hat, am Buchhurt teilzunehmen. Und jetzt schmollt sie.
Und da sagt eben ja, deine Schwester Ned, die hätte mir das nicht verboten. Und Ned sagt halt, hey komm, du kennst meine Schwester nicht so gut wie ich. Die hätte auch gesagt, du hast doch einen Vogel, Junge. Ja, also er sagt dann, nee, auf die Ausrede kannst du dir jetzt nicht kommen, ne? Und dann sagt er eben auch du und so, und dann greift eben auch Ser Baris dann Selmy ein und sagt, König, es ist halt nicht schicklich, dass ein König da mitmacht, denn das wäre kein fairer Wettbewerb. Wer würde sich denn trauen, dem König eins auf die Nuss zu geben? Ja, weil er ja befürchten müsste, später Repressalien zu erfahren oder so, ne?
Ist halt auch genau so, ne? Also, das macht Robert dann aber auch ziemlich wütend, weil sein Stolz gekränkt ist. Und ja, er kann es auch erst gar nicht glauben. Also der Gedanke ist ihm erst gar nicht gekommen, dass die Leute ihn gewinnen lassen würden. Und dann ist er so sauer, dass er erstmal Ser Baris aus dem Zelt jagt.
Genau, und dann erstmal zu Ned sagt, los, du trinkst jetzt was mit mir. Und dann sagt Ned, ich habe keinen Durst. Trink, dein König befiehlt es, ja. Und dann kommt ein interessanter Satz. Ned nahm das Horn und trank. Das Bier war schwarz und dick, so stark, dass es in den Augen brannte. Und ich meine, ein Bier, das was hat das so? 5, 6, 7% bei uns. Aber, Fun Fact, es gibt Craft-Biere, also die sind nicht nach dem Reinheitsgebot, aber es gibt Craft-Biere und da gibt es das stärkste Bier der Welt. Und das erinnerte mich irgendwie so daran. Und das heißt, Snake Venom kommt aus, also unbezahlte Werbung, ich trinke nicht mal Alkohol. Das heißt, irgendwie Snake Venom kommt aus Schottland und das hat tatsächlich 67,5% Volumen Alkohol. Das ist mehr als jeder Wodka oder Schnaps, den ich kenne.
Das und ist krass.
Strohrum oder Reinigungsalkohol hat mehr, aber ansonsten.
Also das hat den Namen auf jeden Fall verdient, würde ich sagen.
Ja, aber wenn die das Bier halt so beschreiben mit schwarz und dick, so stark, dass es in den Augen brannte, dann frage ich mich, ob die sich da jetzt auch so 40, 50, 60-prozentiges Bier da reinpfeifen. Die müssten doch eigentlich nach zwei so Trinkhörnern total stramm sein, oder?
Da reicht wahrscheinlich schon ein halbes, wenn du so einen 60-prozentigen Alkohol trinkst. Und brennen tut, also das muss ja ein sehr hochprozentiger sein, weil das brennt ja erst, wenn das wirklich hochprozentig ist.
Eben. Also er hat gedacht, alter Falter, was brauen die da zusammen?
Ja.
Also übrigens, falls jemand jetzt sagt, oh, das muss er unbedingt probieren, ich habe mal nachgegoogelt. 0,33er Flasche kostet 85 Euro. Also ich glaube, das ist nichts für ein dezentes Wochenende.
Da will ich jetzt auch nicht unbedingt dafür ausgeben, muss ich sagen.
Da kannst du in der normalen Kneipe lange für trinken.
Ja, definitiv.
Also ihr müsst eurem örtlichen Wirt nicht untreu werden, deswegen. Das eben als kurzer Exkurs, weil ich das echt interessant fand, was die da anscheinend für Bier trinken. Also auch nochmal unsere Theorie, dass Robert wahrscheinlich nie nüchtern ist, würde dadurch doch stark erhärtet.
Ja, das reicht ja für ihn, ja.
Eben, und dann kommt er halt wieder an, sagt eben nett auch, sagt Robert wieder, dass eigentlich John oder Ned König hätten werden sollen. Und dann sagt eben Ned, nein, du hattest aber den berechtigten Anspruch da drauf. Und dann sagt halt Robert wieder, ich habe gesagt, du sollst trinken und nicht streiten. Da klingen sie wieder wie so ein altes Ehepaar, finde ich.
Aber ja, dann finde ich es auch wieder gut, wie er dann so sagt, ja, bei allen Göttern zu fett für meine Rüstung. Wie konnte es dazu kommen? Keine Ahnung, also weiß ich auch nicht, wie es dazu jetzt kommen konnte.
Ja, er sagt ja dann auch so, Robert. Und dann sagt der König, trink, schweig. Der König spricht und dann muss er sich erstmal so ein bisschen was von der Seele reden.
Ja, und dann finde ich, ist ja auch, also was er dann wieder sagt, das finde ich auch wieder so gut geschrieben, weil es auch so passt. Nie war ich so lebendig wie damals, als ich den Thron erstritten habe. Und nie so tot wie jetzt, da ich darauf sitze. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, weil er von diesen ganzen Sachen, die eben König sein mit sich bringt, total gefangen ist. Und er wünscht sich ja eigentlich ein total anderes Leben.
Er sagt ja auch eigentlich, also eben, er zieht ja erstmal noch voll über Cersei her, dass aber ihm John damals geraten hat, die zu heiraten, weil Lord Tywin ihm eben behilflich sein könnte, falls Viserys Targaryen je versuchen sollte, den Thron zurückzugewinnen. Dann wäre es halt gut, wenn er Tywin auf seiner Seite hat. Aber er, ja, also er zieht schon ordentlich über sie her. Und dann entschuldigt er sich ja noch bei Ned für die Sache mit seinen Mädchen. Ne, mit dem Wolf von Sansa. Er weiß, dass sein Sohn da gelogen hat.
Und das finde ich dann auch wieder richtig süß. Dann fragt er so, du liebst deine Kinder nicht. Und Ned sagt einfach nur ganz schlicht von ganzem Herzen. Das ist schon wieder so süß. Also so richtig herzerwärmend finde ich das irgendwie.
Also das finde ich auch. Und Robert sagt ihm halt im Prinzip durch die Blume, dass es bei ihm nicht so ist. Ne? Er sagt quasi, ich habe so oft schon davon geträumt, einfach mein Pferd, meinen Hammer zu nehmen und nach den freien Städten einzuschiffen und quasi Söldnerkönig zu sein, ne? Und große Taten zu vollbringen und zu kämpfen. Aber was ihn davon abhält, ist der Gedanke an Joffrey auf dem Thron, während Cersei hinter ihm steht und in sein Ohr flüstert.
Ja, und das ist schon eine krasse Aussage, ne? Also, wobei ich mich auch gefragt habe, also ich glaube, Joffrey liebt er nicht, aber bei den anderen, da weiß man es ja nicht genau, ob er es jetzt auf alle Kinder bezieht oder eben nur auf Joffrey, weil Joffrey ihn ja irgendwie abstößt durch sein Verhalten.
Der ist ihm, der passt nicht in sein Weltbild auch, also wie ein Junge zu sein hat.
Genau.
Der hängt, wie Robert das ausdrücken würde, der hängt ja noch total an den Titten seiner Mama.
Hä, wo steht das?
Das steht nirgends. Das ist nur so ein Spruch, wie ich mir vorstelle, dass Robert das aussprechen würde.
Ach so. Ich hab dir das jetzt aber hundertprozentig abgenommen, dass das ein Zitat von ihm ist.
Ja, gell? Das hat jetzt auch irgendwie das...
Aber ich glaube, es ist nicht nur das, dass er so ein Muttersöhnchen ist, sondern irgendwie, also Ned sagt ja dann, er ist ja noch ein Junge. Hast du vergessen, wie wild du in deinem Alter warst? In seinem Alter. Ja, es würde mir nichts ausmachen, wenn der Junge wild wäre, Ned. Du kennst ihn nicht, wie ich ihn kenne. Also da steckt noch irgendwas anderes dahinter. Und wir haben Joffrey ja auch schon kennengelernt. Er kann ja auch ziemlich gemein sein und grausam.
Ja, also er schämt sich auf jeden Fall. Also es kommt auf jeden Fall raus, dass sich sein Vater so ein bisschen für seinen Sohn schämt. Er sagt eben, dass eben aus ihm kein guter König geworden ist. Und Ned beginnt dann so ganz langsam so, ja, Majestät. Und dann schlägt ihm halt Robert auf den Rücken und sagt, sag einfach nur, dass ich ein besserer König als Aerys bin. Der Bekloppte, ne? Und dann lass gut sein. Du kannst ja eh nicht lügen, Ned Stark. Und das finde ich auch so, da merkt man, die zwei kennen sich echt gut, ne?
Ja, finde ich auch. Und dann sagt er ja auch, ja, wir beide, du bist jetzt ja hier, jetzt wird alles super. Also jetzt wird das eine Herrschaft, da werden die noch von singen und so. Und er meint ja auch, er ist noch jung und kann noch alles zum Besseren wenden.
Ja, man hat so das Gefühl, er möchte jetzt, er hat sich so an den Tiefpunkt gefressen, so zu fett für seine Rüstung, nur Weibergeschichten, dies und das. Und man hat so das Gefühl, er hat jetzt innerlich auch begriffen, dass er momentan irgendwie so einen Tiefpunkt erreicht hat. Und er möchte dem gern entgegentreten. Und er hofft halt dadurch, dass Ned jetzt da ist, dass er sich bessern kann. Nur ist es halt so, ich meine, Ned kann ihm ja jetzt nicht ständig babysitten, ja. Also er muss ja schon so ein bisschen selber aus dem Quark kommen. Und das sehe ich noch nicht so richtig, dass er so selber aus dem Quark kommt, wirklich.
Mhm. Ja, eben, also ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl, er will das so auch, er weiß schon, das ist alles nicht so toll, aber richtig drauf verzichten will er auch nicht, aber er will jetzt halt, dass Ned das einfach alles ausbügelt. Also.
Genau, so nach dem Motto, du wirst das schon richten. Leere Staatskassen, aber Party muss trotzdem sein, du wirst das schon irgendwie hinkriegen.
Ja, genau. Ja, und dann, was ja auch noch interessant ist, dann wird so ein bisschen drüber geredet, ja, wer gewinnt das heute und so. Der Ritter der Blumen, also Loras Tyrell, das ist einmal ein Sohn, auf den jedermann stolz sein könnte. Er hat wohl ja auch schon mal Jaime, also den Königsmörder, den hat er besiegt.
Mhm.
Fand er wohl ziemlich witzig. Und dann sagt er, Renly sagt, er hätte diese Schwester, eine Jungfer von 14 Jahren, lieblich wie der neue Morgen. Und wir haben uns ja in der letzten Folge gefragt, warum zeigt Renly Ned dieses Bild?
Ja, von Marguerite.
Genau. Und ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass er halt sie als die Geliebte von Robert vielleicht am Hofe irgendwie einführen möchte oder sowas, um darüber vielleicht...
Will er die als Geliebte seines Bruders, wenn er die später selber haben will? Also ich meine, der Renly will die ja... Also ich habe so das Gefühl, Renly gefällt die ja und der will die haben. Dann quatscht er die doch nicht erst seinem älteren geilen Bock von Bruder auf, der so auch noch König ist. Also da würde ich die eigentlich eher von Robert fernhalten.
Ja, genau. Darum denke ich auch gar nicht unbedingt, dass Renly sie haben möchte, oder? Weil, man kennt ja Roberts Frauengeschichten und das ist ja nun mal auch der König. Also wäre es ja eher dumm, ihm das zu sagen.
Ja, wobei ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht. Ich meine, sie ist ja adelig und aus gutem Hause. Rosengarten ist nicht ganz unbedeutend, das Haus Tyrell. Und ich denke, dass Robert wahrscheinlich mit ihr flirten würde und so. Aber ich denke, so bekloppt, dass er was mit der anfängt, weiß ich nicht, ob er das wäre. Weil das hätte ja auch Konsequenzen. Die kann er ja nicht mal schnell irgendwo mit Bastard verschwinden lassen oder so.
Ja, das stimmt. Dann frühstücken die beiden erstmal zusammen und da hat Robert dann auch deutlich bessere Laune und die reden über alte Geschichten, zum Beispiel über eine Orangenschlacht und ja, da erkennt Ned dann auch seinen alten Freund wieder und ja, hat auch irgendwie einfach bessere Laune, ne? Und die haben irgendwie einfach so eine gute Zeit zusammen.
Ja, und er hat halt eben jetzt auch das Gefühl, dass Robert endlich wieder der ist, mit dem er aufgewachsen war, den er kennt und der ihm auch glauben wird, wenn er ihm sagt, dass die Lannisters hinter dem Mordversuch auf seinen Sohn stecken, dass sie John Arryn ermordet haben und so weiter. Dann würden Cersei und Jaime stürzen und er würde ihn vernichten, wie er Rhaegar Targaryen vernichtet hat. Und das sah er jetzt deutlich. Der Mann war wieder in Kraft und Robert ist wieder der zu ihm hält. Sie sind ein Team, ja. Und er wird die Lannisters verstoßen, wenn ich es beweisen kann, ne? Also.
Ja, also alles in allem sind beide jetzt ziemlich optimistisch gerade.
Ja, also sie gehen dann zusammen zum Kampfplatz, ne, wo das Lanzenturnier jetzt stattfindet, weil Ned hat Sansa ja auch versprochen, dass er heute mit ihr guckt, weil Septa Mordane heute nicht kann. Die ist krank und Sansa will aber unbedingt das Turnier zu Ende angucken.
Genau, und die Königin ist auch nicht gekommen.
Eigentlich ein perfekter Tag, also.
Genau. Ja, und das erste Kampfpaar sind Sandor Clegane und Jaime Lannister. Und also Sandor Clegane ist ja der kleine Bruder von Gregor Clegane, ne? Das sind zwei unterschiedliche Leute.
Genau, und der Sandor ist quasi der, den wir als den Bluthund kennen, also den Hund.
Genau, der hat ja auch im letzten Kapitel Sansa ein bisschen Angst gemacht, als er sie vom Wettkampf zurückbringen sollte.
Genau. Und auf der Tribüne wird gut gewettet, ne? 100 Golddrachen auf den Königsmörder, verkündet Kleinfinger.
Das ist auch schon wieder ganz schön viel Geld.
Ja, hab ich auch gedacht. Ne, und Jamie halt wieder voll ausstaffiert, ne? Also mit allem, was in Gold ist, ne? Also der glitzert ja, also. Und dann, ja, Renly ruft abgemacht, er tippt auf den Bluthund. Mhm. Und dann sagt eben Kleinfinger, aber selbst hungrige Hunde sind klug genug, nicht die Hand zu beißen, die sie füttert. Weil Sandor Clegane steht ja in Diensten der Lannisters.
Ja, und dann kämpfen die beiden gegeneinander. In der ersten Runde trifft auch Jaime Sandor voll. Der kann sich aber noch im Sattel halten. Und in der zweiten Runde versucht Jaime dann nochmal das Gleiche.
Genau, und dann kommt eben, dass beide Lanzen explodieren. Und als sich die Splitter gelegt haben, trabte ein reiterloser Fuchs auf der Suche nach Gras davon, während Sir Jaime Lannister durch den Dreck rollte, golden und verbeult.
Ja, und ich finde es auch ziemlich lustig, dass er dann da, sein Helm hat sich halt komplett verdreht und er kann den halt nicht mehr ausziehen und nichts mehr sehen. Und ja, jetzt muss er da vom Platz weggeführt werden, was auch die Zuschauer ziemlich amüsiert.
Ja, genau. Also vor allem am lautesten lacht natürlich Robert, ne? Schallend und laut, weil man ihn eben blind und stolpernd zum Schmied führen muss.
Ja.
Finde ich auch genial.
Vor allem, wie er da erst wie so ein Gockel halt ankommt in seinem goldenen Anzug und nach den Frauen Kusshände zuwirft und dann wird er da so weggeführt.
Und dann hat er eigentlich einen vollen Arschtritt kassiert, ne? Auch noch von einem, der eigentlich für ihn arbeitet, ne? Also.
Und Renly beschwert sich, dass Tyrion Lannister nicht anwesend ist, denn dann hätte er die doppelte Menge gewonnen. Und das bedeutet doch jetzt, dass Tyrion doppelt so viel auf den Bluthund gewettet hätte, oder?
Nee, doppelt so viel auf Jaime wahrscheinlich. Oder keine Ahnung.
Nee, weil Kleinfinger hat ja auf Jaime gesetzt.
Genau, und damit hat Renly ja gewonnen.
Genau, und wenn Tyrion da gewesen wäre?
Hätte er das Doppelte gewonnen, weil der ja auch auf seinen Bruder gesetzt hätte.
Ach so, ja, stimmt. Hast recht. Ich habe mich nämlich beim Lesen so gewundert, warum sollte Tyrion so krass gegen seinen Bruder austeilen quasi?
Ja, würde er wahrscheinlich schon. Ich glaube, er ist ja nicht gerade der größte Fan seines Bruders, aber wahrscheinlich hätte er schon auf seinen Bruder gesetzt beim Kämpfen. Jetzt aber kommt das nächste Duell. Sir Gregor Clegane, der geht am Ende der Kampfbahn in Stellung. Und Eddard ist erstmal beeindruckt. Alter Falter, ist das ein Riesenkerl, ne? Also größer sogar als der Bluthund und alle, die er so kennt. Selbst größer als Hodor, der Stalljunge auf Winterfell. Also man nennt ihn nicht umsonst den reitenden Berg.
Ja, und es gibt halt auch ziemlich viele gruselige Geschichten über den. Er hat wahrscheinlich als 17-Jähriger Elia Martell ermordet und das Baby Aegon Targaryen. Das war ja die Frau vom Thronfolger und ihm ihr Sohn. Er fürchtet sich sogar vor ihm, auch weil es halt so Gerüchte gibt, dass seine ersten beiden Frauen halt auf so eine komische Art und Weise umgekommen sind. Seine Schwester ist auch irgendwie, ist ja auch gestorben. Sein Vater bei einem Jagdunfall. den Bluthund hat er ja auch verbrannt. Also seinen eigenen Bruder.
Ja, den soll er ja auch an der Entstellung seines Bruders soll er auch. Und eben auch, er wird ja nicht nur beschrieben als jemand, der solche Sachen macht, sondern einfach auch so psychograusam, ja. Also mit dieser Art, er hat den Schädel des Kindes an der Wand zerschmettert, ja. Also ich meine, weißt du, so jemanden mit einem Dolch erdolchen und dann schnell abhauen oder so, weißt du, nicht hingucken, so einmal in die Wiege rein und tschüss. Das ist die eine Nummer, ja, von schon eklig grausam, aber das ist so Psycho hoch 10, oder?
Ja, das ist halt die Lust an Gewalt. Also,
ja.
Das ist nicht pragmatisch, irgendwie muss getan werden, sondern er findet's toll, Leute zu verstümmeln, umzubringen, zu quälen.
Ja, also wenn sich selbst seine Hunde fürchten, in seine Halle zu betreten, ne? Also ich meine, der hat echt voll einen an der Waffel.
Ja, und dann haben wir den Gegenspieler, ganz andere Person, nämlich Ser Loras Tyrell. Das ist ja der Schwarm von Sansa, könnte man sagen. Und ja, Eddard hört sie dann ja auch seufzen, als er den Platz betritt.
Er trägt ja auch seine Blume im Haar.
Und Ser Loras ist auf einer schlanken grauen Stute unterwegs. Seine Rüstung ist verziert mit Saphiren. Er trägt einen Umhang aus echten Blumen. Und ja, Sansa sagt nur, oh bitte, sorg dafür, dass er ihm nichts antut. Ja, und dann sagt Ned halt, ja, die kämpfen ja nur mit Turnierlanzen. Da werden Verletzungen mit vermieden. Aber gut, am Tag vorher hat man was anderes gesehen. Die beiden reiten dann aufeinander los. Und ja, Ser Gregor hat dann eben Probleme, seinen Hengst überhaupt unter Kontrolle zu halten.
Ja, der bockt total. Und das bringt ihn halt so raus, dass Tyrell richtig ordentlich, also dass Loras ihn richtig die Lanze platziert und ihn genau richtig trifft und der Berg fällt. Und man hört Applaus, Jubelpfiffe, erschrockene Stöhnen, aufgeregtes Murmeln und über allem das raue, scharrende Lachen des Bluthundes. Ich stelle mir das so richtig so wie so eine Blechtrommel mit Kieselstein vor. So.
Ja. Ja, der freut sich, dass sein großer Bruder da mal richtig
auf die Fresse kriegt.
Genau. Ja, dann kommt aber mal wieder eine richtig gestörte Szene. Er will nämlich dann sein Schwert haben und dann köpft er einfach seinen Hengst.
Ja. Also gut, er macht den Hengst zu so einer Art fast kopflosen Nick. Weil er durchtrennt ja nicht ganz.
Ey, da habe ich auch dran gedacht. Oh, das ist aber so schlimm.
Das ist so schlimm, vor allem das Pferd war ja vorher noch in vollem Galopp. Das heißt, es hat ja einen Blutdruck oder einen Puls von XY. Das heißt, wenn du dem jetzt den Kopf abschlagst, das müsste ja gespritzt haben bis sonst was. Das ist ja so ekelhaft.
Danke für diese bildhafte Beschreibung.
Man merkt, ich gucke gerne Quentin Tarantino und Rodriguez-Filme. Nein, aber ich habe mir das jetzt so, ich gehe da wissenschaftlich dran. Ich stelle mir das echt heftig vor, ja. Zumal, was ist das für ein Schwert und was ist das für ein Ding, dass du deinen Pferdehals zur Hälfte durchhackst?
Ja, und was muss der für eine Wut und Kraft haben?
Also alter Falter, also ja, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich an Netz Stelle meiner Tochter irgendwas vor die Augen halten würde. Aber ja, also es ist jetzt erstmal Totenstille, kann ich voll nachvollziehen. Und Ned schnallt aber ziemlich schnell, was jetzt gerade abgeht. Der ist nämlich noch nicht fertig, der Gregor Clegane. Der geht mal voll auf Loras Tyrell los mit seinem Schwert in der Hand. Und das ist ja eigentlich nicht erlaubt, weil es ist die Nummer mit den Lanzen. Und dann ist Ende Gelände. Wer fällt, der fällt. Der hat Pech. Es wird nicht auf dem Boden weitergekämpft. Ja? Aber das ist dem Clegane gerade mal wurscht.
Ja, der ist wie der Raserei so verfallen, finde ich.
Blutrausch.
Ja, voll. Und dann ja, will er Loras ja umbringen eigentlich. Und Gregor, also er schwingt ja sein Schwert auch in die Richtung von des Kopfes von seinem Bruder. Das heißt, er ist ja bereit, ihn so schwer zu verletzen oder sogar zu töten. Und der Bluthund wehrt die Angriffe aber halt ab, erwidert sie aber nicht. Und irgendwann beendet dann der König den Kampf mit einem ganz lauten Brüll quasi.
Ja, also nur Robert kann mit einem großen Schluss mit dem Onsen im Namen eures Königs ja hier mal für Ordnung sorgen. Der Bluthund fällt eben sofort auf die Knie. Ser Gregors Hieb geht halt durch die Luft und dann kommt er eben wieder zu Sinn. Wobei ich auch denke, das ist auch mutig vom Bluthund, ne? Also dein Blutrauschbruder, der sowieso ein kompletter Sadist und Psycho ist, der schwingt dann noch sein Schwert und er lässt sich mal dezent auf die Knie fallen.
Ja.
Wenn der gerade nicht die Erleuchtung gehabt hätte, ja, dann wäre auch sein Kopf als nächstes geflogen, oder?
Ja.
Ich habe auch gedacht, mutig. Also.
Naja, und dann kommt eben Zerloras zurück und erklärt auch, dass er jetzt dem Bluthund sein Leben verdankt und schenkt ihm darum den Sieg und auch halt die Siegprämie. Mhm. Und dann jubelt ihm sogar auch die Menge zu.
Genau, also da habe ich mir auch markiert, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, die Liebe des gemeinen Volkes, ne? Also er bekommt nicht nur die Siegerbörse, sondern der Bluthund wird, obwohl er sieht ja so grausam aus, deswegen schrecken ja die Leute vor ihm zurück, ne? Weil er ja so verstümmelt ist im Gesicht auch. Jetzt wird er mal bejubelt, ne? Also, wobei man sagen muss, ja auch zu Recht, ne? Also er hat ja wirklich dafür gesorgt, dass es fair zugeht.
Ja, und er hat halt wirklich, also sonst wäre Loras vermutlich tot.
Ja.
Weil das war ja wirklich kurz vor knapp. Da hätte wahrscheinlich, selbst wenn Robert gesagt hätte, stopp jetzt, das wäre wahrscheinlich zu spät gewesen.
Mhm. Und Sir Baristan Selmy sagt dann nochmal eben, dass keine Ehre in solchen Tricks liegt, weil natürlich sie mitbekommen haben, dass Tyrells Stute, die war wohl gerade so, bei Hunden wird man läufig sagen, ich weiß gar nicht, wie nennen sie es hier, rossig, genau, dass die rossig ist und deswegen wahrscheinlich der Hengst von Gregor Clegane so abgegangen ist, ne?
Ist auch asozial, also das ist wirklich nicht ehrenhaft, da muss ich mich dem Baristan Selmy anschließen. Aber wie Kleinfinger dann ja sagt, zwar nicht ehrenhaft, aber was sagt er noch gleich?
Wenig Ehre, aber dafür 20.000 Goldstücke wert, ne?
Genau. Wobei ich auch, ich meine, das ist natürlich super viel Geld, keine Frage, aber er hat es jetzt ja auch nicht so krass nötig. Ich meine, also der Loras, der kommt ja aus einem der reichsten Häuser von Westeros.
Ich glaube, es ging ihm mehr darum, den Gregor Clegane, den man ja auch eben als den Berg und den Brutalen und so kennt. Ich glaube, es ging ihm wahrscheinlich eher darum, den zu demütigen. Ich glaube, das Geld ist dem wurscht.
Ja, ich denke auch. Also das war dann eher das die Motivation. Ja, dann gibt's das Bogenschießen. Da gewinnt ein Unbekannter und er gewinnt im Finale über 100 Meter mehr als seine beiden Kontrahenten Jalabaxo und Ser Balon Swan.
Genau, und Ned schickt dann Alan los. Der soll dem Gewinner da einen Platz in der Garde der Hand anbieten. Aber der Junge ist so besoffen und hat noch nie gekannten Reichtum durch den Sieg, dass er erstmal ablehnt. Der ist, glaube ich, gerade voll durch. Und dann kommen wir zum Buhurt, der dauert 3 Stunden, also da kannst du 3 Stunden sehen, wie sich am Anfang 40 Männer, und ich denke, dann wird es immer sukzessive abnehmen, edelfreie, unbedeutende Ritter und frisch ernannte Knappen, sich gegenseitig da auf die Birne kloppen. Und da gewinnt der rote Priester Toros.
Genau, Toros von Myr. Und da habe ich mal einmal nachgeschaut oder ein bisschen recherchiert mal wieder. Und zwar ist das ganz spannend, also der kommt ja wie gesagt aus Myr und wurde dann zu einem sogenannten roten Tempel gebracht und den roten Priestern übergeben. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht kennengelernt. Das ist halt, ja, eine Religionsform. Er wurde dann auch zwar als Priester ausgebildet, aber wollte das eigentlich nie. Und da hat er zwar auch gezaubert oder auch gebetet, aber eigentlich war er vielmehr interessiert daran, die Küche zu plündern und mit Frauen zu schlafen. Und so hat er dann halt irgendwann auch den Weg nach Königsmund gefunden. Und er ist sogar einer der engsten Freunde von König Robert und konnte ihn sogar manchmal unter den Tisch trinken. Und das will schon was heißen, wie wir heute schon festgestellt haben.
Ja, also er ist auch, sagen wir so, er ist Priester und Lebemann.
Genau. Und er kämpft ja mit einem brennenden Schwert und das kommt dadurch, dass er das in Seefeuer getränkt hat. Dadurch brennt diese Klinge dann 1 Stunde lang, aber danach ist das Schwert dann halt auch gut. Also dann kannst du es auch wegschmeißen.
Ja gut, aber wenn es 1 Stunde brennt, der Buhur dauert 3 Stunden, dann frage ich mich jetzt, mit was kämpft er die letzten 2 Stunden? Lässt er sich immer Neues zuwerfen, oder?
Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er noch andere Waffen dabei, Dolch oder sowas.
Ja, da dürfen die das wechseln zwischendurch.
Oder es ist wahrscheinlich einfach ein Fehler, der sich da irgendwie eingeschlichen hat.
Da hat der Herr Martin nicht nachgerechnet.
Genau.
Er wusste nicht, dass ich komme und wieder sage, also Moment mal. Wie ist denn das mit den vielen Jahren Winter und dem Essen? Und mit dem hier, eine Stunde Schwert, dann ist kaputt und die haben aber 3 Stunden gekämpft. Wie macht der denn das, ha?
Das ist halt kein Tolkien, der sich da Jahre, Jahrzehnte drüber Gedanken macht.
Aber das AA hat er sich geklaut. Dann erwarte ich hier Qualität. Qualität, nur mit den Doppel-RRs.
Kennst du dieses Bild, wo ich meine sogar, George R. Martin hat das selber mal gesagt. Ich hatte es nicht vollkommen, mich vertue. Wenn man sich einen Eisberg anguckt, dann sieht man die Spitze. Und er meinte, bei Tolkien ist es so, Herr der Ringe ist die Spitze des Eisbergs, die man sieht. Und alles, was du da drunter siehst, Eisberge sind ja riesig. Also du siehst ja wirklich nur die Spitze. Und Tolkien hat ja noch eine ganze Welt geschaffen. Und das ist eben alles, was man nicht sieht, was unter Wasser ist. Und er meinte irgendwie, dass seine Welt eine Eisscholle ist, die so tut, als wäre ein Eisberg. Weißt du? Also.
Ja, schöne Metapher. Ob er es wirklich selber gesagt hat, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe auch schon mal irgendwo gelesen. Aber finde ich lustig, ja. Aber es ist in der Tat so, dass es bei Tolkien natürlich wirklich fast auf sehr vieles du, also auf wirklich eine Antwort findest. Oder ansonsten, ja, also ja auch die Nachfahren sich noch um Antworten bemühen. Hier darf mir Herr Martin, der bestimmt ganz gern bei uns zuhört, der findet das total gut. Der hat bestimmt deswegen extra Deutsch gelernt. Zufällig sprechen alle Deutsch. Ja, der kann mir das ja gerne schicken, beantworten. Fände ich cool.
Ja, auf jeden Fall. Am Ende gibt es dann einige gebrochene Gliedmaßen und quetschte Finger. Mal wieder 2 Pferde, die getötet werden müssen. Schnitte, Stauchen und Prellungen. Und Ned war hochzufrieden, dass Robert nicht teilgenommen hatte.
Ja, Gott sei Dank. Also er war ja Gott sei Dank so clever, dann hier auf Serberistan und Ned zu hören und da nicht mitzumachen. Und dann sitzen sie erstmal gehen sie dann zum Festmahl. Ne? Jori bringt Arya mit und Sansa war ja bei Ned. Also sind sie so ziemlich alle zusammen erstmal. Und sogar Arya und Sansa können sich gemeinsam benehmen. Und unterhalten sich über die Tanzstunden von Arya. Die sagt, ach, ihr tut alles weh und zeigt ihre großen blauen Flecken und so.
Stolz dann auch.
Ja, ja, genau, voll stolz. Eben Sansa sagt dann, naja, ob das so mit Tanz und so. Und Ned macht sich natürlich gleich wieder Gedanken um seine Tochter. Ne? Da kommt wieder Helikopter-Dad auch so ein bisschen. Ob das wirklich so sinnvoll ist, dass sie bei Syrio Unterricht nimmt und so. Und ob man nicht doch lieber, also dann würde er doch lieber seine Leute fragen, ne, also was er ja früher abgelehnt hat, also Jori zu fragen oder so, ob sie Arya nicht doch Unterricht geben wollen. Oder er wird sogar mit Ser Barristan sprechen, ne? Aber nix da, ich will Syrio. Und eins hat Ned ja gelernt, ne? Mhm. Wenn Arya was will, dann. Dann kommt er da nicht gegen an. Also lässt das gut sein.
Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlich spannendsten Teil dieses Kapitels, würde ich sagen. Weil als er dann die beiden Mädchen eben zurückbegleitet hat und ins Bett gebracht hat, denkt er einfach nochmal über alles nach. Also fragt sich auch nochmal, warum sollte man Bran töten wollen? Und warum sollte Tyrion Brans Tod wollen? Also ja, er ist sich einfach unsicher.
Die Puzzleteile passen einfach noch nicht zusammen. Es gibt noch kein klares Bild an Motiv, an allem. Er weiß, dass was faul ist, aber was ist faul? Und wo stimmt's nicht? Und er zweifelt nicht dran, dass der mürrische Waffenschmied ein Sohn des Königs war. Aber warum? Was sagt das? Er hatte viele, viele Bastarde. Er weiß ja auch von Bastarden, die er sogar anerkannt hat, ja. Aber was soll das? Die sind eh alle nachrangig, seinen Kindern, die er mit Cersei gezeugt hat.
Er hatte ja sogar auch mal, finde ich auch irgendwie krass, also er hat scheinbar schon im Alter von 15 oder 16 Jahren eine Bastardtochter gezeugt, noch im Grünen Tal. Die fand er sogar eine Zeit lang, also hat er sich richtig um die gekümmert. Jetzt wohl nicht mehr, aber hier steht, einst stattete er dem Mädchen täglich seinen Besuch ab. Lange noch, nachdem er das Interesse an der Mutter verloren hatte. Also hat er sich ja für sein Kind auch richtig interessiert und eingesetzt.
Aber eben, da das ja alles, zwar sehr, sehr wahrscheinlich ankotzt, dass er da 1000 Weibergeschichten hat und was weiß ich. Aber er sagt, ja gut, aber das hat ja keinen Einfluss wirklich auf das Land oder auf die Geschicke des Königshauses, weil die ja rechtlich überhaupt keine Ansprüche haben. Also warum sollte das was sein, was für Lord Arryn gefährlich war? Warum hätte man Lord Arryn umbringen sollen? Und dann kriegt Ned gesagt, dass nochmal Besuch da ist.
Und zwar ist das ein Besucher, ein untersetzter Mann mit rissigen, schlammverklebten Stiefeln, einem braunen Umhang von gröbstem Tuch. Sein Gesicht war von einer Kapuze verborgen, die Hände in bauschigen Ärmel zurückgezogen. Und er denkt sich erst, wer ist das? Und dann stellt sich heraus, dass es Varys ist.
Genau, und Ned ist total erstaunt. Lord Varys, ne? Also er hat gesagt, ich hätte neben euch laufen können, ich hätte euch nicht erkannt. Und dann sagt er, ja, das ist ja genau davon, das war ja meine Absicht, ne? Er hatte den Eunuchen eben noch nie ohne Seide, prunkvollen Damask gesehen und vor allem der Mann, der jetzt gerade bei ihm ist, der roch nach Schweiß und nicht nach Veilchen. Ne? Also er hat ihn noch nie ohne Duftwasser erlebt und so. Er kann sich total verwandeln. Und er sagt, Varys, naja, sorry, ich bin die Spinne. Also wäre ja schlimm, ne, wenn ich es nicht schaffen würde, hier irgendwo durchzukommen, auch unbemerkt hier zum Turm der Hand zu kommen. Ich wollte auch eben mit euch sprechen, ohne dass jemand zuhört oder weiß, dass ich da bin.
Ja, ist auch alles also sehr schlau von ihm angestellt, finde ich. Und jetzt wenn wir uns nochmal an das eine letzte Folge mit Ned erinnern. Wenn er so gut im Verkleiden ist, dann würde ja vielleicht auch Varys in Betracht kommen. Bei der Frage, wer hat denn das Lehrgeld für Gendry bezahlt?
Nein, weil Varys hat keinen Bartwuchs.
Ja gut, aber meinst du nicht, dass man sich das irgendwie ankleben kann oder so?
Ja, okay, das geht schon, aber eben, aber Bartwuchs hat er ja eigentlich nicht, deswegen.
Nee, das stimmt. Also das müsste er dann schon durch eine Verkleidung erzeugen.
Ja, aber gut, er war ja bei den Gauklern und Schauspielern, vielleicht kann er das ja auch.
Ja.
Also schön finde ich jetzt eben den Satz, es gibt Dinge, die ihr wissen solltet. Ihr seid die rechte Hand des Königs und der König ist ein Narr. Also er kommt direkt zum Punkt.
Ja, und ja, er wird dann auch wirklich sehr konkret und sagt, ja, der König ist dem Untergang geweiht, wenn ihr ihn nicht rettet. Weil sie, wer auch immer sie ist, hat gehofft, ihn im Handgemenge zu töten.
Genau, und Ned ist erstmal total sprachlos. Wer? Und Varys, naja, wenn ich euch das wirklich sagen muss, dann seid ihr ja noch blöder als Robert. Also sorry, aber dann sagt Ned, naja, die Lannisters und die Königin, das kann ich nicht glauben, das ist Cersei, sie hat ihn doch gebeten, nicht zu kämpfen. Und dann sagt eben Varys, Junge, denk doch mal nach. Sie hat ihm verboten zu kämpfen, ja? Vor seinem Bruder, vor seinen Rittern, vor dem halben Hof. Mal ganz ehrlich, gibt es eine bessere Möglichkeit, als Robert zu etwas zu bringen, als es ihm vor allem zu verbieten? Dann wird er doch erst recht sagen, oh, ich lasse mir von dir gar nichts verbieten, Schnecke. Das mache ich mal hübsch hier. Ich kann kämpfen, ne?
Also ich finde das, also an sich, wenn das jetzt Cersei wirklich aus diesem Grund getan hat, hat sie das ziemlich genial gemacht. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie Varys das macht, dass er sagt, ja, sie haben gehofft, dass er stirbt. Und dann nennt er aber nicht den Namen. Also vielleicht hat Varys eben auch erhofft, von diesem Gespräch zu erfahren, wen Ned verdächtigt und hat es deshalb offen gelassen, damit Ned halt offenlegt, die habe ich im Verdacht.
Cleverer Gedanke. Ja, auch nicht schlecht.
Also er hätte ihm jetzt ja, vielleicht hatte er ja noch eine andere Möglichkeit im Kopf und wollte gucken, so, was denkt Ned? Und je nachdem präsentiere ich ihm jetzt eine Lösung quasi.
Ja, er ist ja auch dort quasi so ein bisschen, nicht nur um Ned aufzuklären, sondern auch um so ein bisschen Austausch zu veranstalten an dem, was sie wissen, ne? Wobei ich mich frage, was Ned weiß, was Varys nicht auch schon weiß, aber...
Ich glaube, er will halt einfach so ein bisschen, also Varys will einfach herausfinden, wie Ned tickt und...
Wie er tickt, glaube ich, hat er schon rausgefunden, weil sonst wäre er nicht da.
Ja gut, das stimmt. Er sagt ihm ja auch, es gibt eben zwei, wo steht es denn?
Genau. Im Roten Bergfried leben zwei Sorten von Menschen. Das meinst du, ne?
Genau. Eben jene, die dem Reich gegenüber loyal sind und jene, die nur sich selbst gegenüber Loyalität empfinden. Und Varys hat eben bis zum heutigen Morgen nicht gewusst, was Eddard ist, aber ja, jetzt weiß er eben, dass er zur letzteren Sorte gehört.
Genau, und Ned ist halt so ein bisschen sauer, weil er geschnallt hat, dass Varys schon heute Morgen wusste oder gestern schon wusste, dass es eine Verschwörung ist, dass sie den Robert dazu bringen wollen, beim Buhut mitzumachen, ne? Und er sagt dann halt, warum bist du nicht zu mir gekommen, ja? Also ich hätte das ja, sagt er, wenn ich zu dir gekommen wäre und du wärst damit zu Robert gegangen, dann hätte der ja auch gesagt, ja, ich habe keine Angst davor, sollen die doch versuchen, mich zu töten, ich mache die kalt.
Ja.
Hätte genauso wenig gebracht, ne? Und Ned ist einfach nur, oh, schon wieder so viele Intrigen, so viel zu bedenken, oh, ist das kompliziert.
Ja, ihm ist das alles zu viel und da tut er mir irgendwie auch ein bisschen leid.
Er wünscht sich ja nichts so sehr wie eine baldige Rückkehr nach Winterfell in den schlichten Norden, wo der Feind der Winter war und die Wildlinge jenseits der Mauer blieben. Und dann versucht er halt rauszufinden, ja, Robert hat doch bestimmt auch noch andere Freunde, das kann doch nicht der einzigste sein. Und dann sagt Varys halt ganz klar, seine Brüder hassen die Lannisters, das stimmt, doch das ist nicht ganz dasselbe, die Königin zu hassen und den König zu lieben, nicht wahr? Ser Barristan liebt seine Ehre, Großmeister Pycelle liebt sein Amt und Kleinfinger liebt Kleinfinger.
Das ist auch wieder einfach gut zusammengefasst. Also es trifft den Nagel auf den Kopf.
Total, ne? Und dann, ja, und die Königsgarde, ja, papiernes Schild, da gehört Jaime Lannister ja selber dazu. Ja, also überall hocken sie drin, die Lannisters. Also ich sehe, er versucht ihm gerade klarzumachen, Robert hat niemanden außer dich, Junge.
Ja, und das ist halt auch also der Grund, warum die Königin Angst vor Ned hat, weil Robert ihm eben vertraut.
Weil Robert ihm vertraut und er eben aufdecken könnte, was sie da planen. Er auch nicht so blind ist wie Robert. Weil Robert ja eher, sag ich mal, die Dinge, auch die Probleme auch beiseite wischt und dann sagt, kann ich mir auch morgen noch beschäftigen. Sondern, wird alles schon nicht so schlimm sein. Komm, wir trinken noch einen, ja. Und Ned ist dann eher so, ja, Moment, was ist denn hier los? Lass mal gucken, ja.
Ja, und dann habe ich noch mir eine Frage aufgeschrieben. Also Varys hat ja halt sich scheinbar die Frage gestellt, welcher von diesen Menschen ist er? Also dient er dem Reich oder ist er eben nur sich selbst gegenüber loyal? Und da frage ich mich jetzt, wann hat Ned denn mal den Eindruck erweckt, dass er nicht dem Reich gegenüber loyal ist? Er hat doch nie in seinem Interesse nur gehandelt, oder?
Nee, da hast du recht. Ich denke, Varys wollte halt wirklich, also Varys ist wahrscheinlich jemand, der sehr, sehr schwer irgendjemandem vertraut, ne? Ich meine, das ist ja jetzt für Varys schon. Er sagt ja auch selber, ne, wenn ich irgendwas sage, dann bin ich eh der geköpft wird, ne? Also, weil der König kann mich nicht leiden und die Lannisters können mich nicht leiden, wenn ich irgendwas sage, ja. Also, ich bin hier eh der Ungeliebte, ja. Sich jemandem zu öffnen, so wie er es jetzt Ned gegenüber tut, ist ja ein sehr großes Risiko für ihn. Und dass er sich die Person vorher sehr genau ansieht, sehr genau prüft, ob er auch wirklich so ist, wie er nach außen scheint, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, das stimmt. Er kannte ihn einfach nicht so gut, ne? Also man muss aber trotz allem, ich finde das ähnlich wie bei Kleinfinger, so empfinde ich das. Alles, was Varys und Kleinfinger sagen, das ist natürlich irgendwo hilfreich für Ned, weil er Sachen erfährt, aber man muss bei beiden immer behalten, dass sie halt ihre eigenen Ziele verfolgen. Und man weiß auch nicht, was erzählen die vielleicht Ned auch nicht und was erzählen sie ihm extra so, also...
Ja, eben, also auch so ein bisschen, wo ist der Preis, weißt du, so auch, ich habe immer so auch so im Hinterkopf, tun die das alles aus Nächstenliebe, ja, also so, ich erwarte, dass da nochmal so irgendwas kommt.
Das erfüllt seinen Zweck und die wollen ihn vielleicht auch irgendwie manipulieren oder so. Ich weiß nicht, also da wäre ich dann auch so, ja, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, aber auch was er ihm erzählt und so, ja, warum? Also warum macht er das jetzt? Was hat er davon? Also er findet ja scheinbar die Lannisters nicht so toll, wenn er jetzt sowas erzählt, ne?
Er schließt ja auch quasi jetzt am Schluss so eine Art Pakt mit Ned. Also er sagt ja, also Ned sagt ja, gut, dann werden sie es ja wieder versuchen, den König umzubringen. Und er sagt, war es ja wahrscheinlich, eher früher als später, aber seine kleinen Vögel werden lauschen und gemeinsam können wir es verhindern. Ne? Also er sagt quasi, ich werde dich informieren, sobald was ist, aber dann musst du eben besonnen handeln. Und im Prinzip war es das für ihn auch schon. Also er will ihm halt sagen, wir zwei arbeiten jetzt zusammen. Sagt danke für den Wein, aber denkt dran, wenn ihr mich das nächstes Mal im Rat seht, achtet darauf, dass ihr mich mit der üblichen Verachtung straft. Es sollte euch nicht schwerfallen. Ja, weil er weiß ja auch, dass das Ned mit seinem Job als Ohrenbläser nicht viel anfangen kann, ne?
Genau, und dann hat Ned noch eine letzte Frage, und zwar, woran ist John Arryn gestorben?
Und auch darauf hat Varys eine Antwort, ne? Die Tränen von Lys. So nennt man es, eine seltene und kostspielige Sache, klar und süß wie Wasser, und es hinterlässt keinerlei Spuren. Ich habe John Arryn bekniet, einen Vorkoster zu nehmen, in eben diesem Zimmer habe ich ihn bekniet, doch davon wollte er nichts hören. Da habe ich jetzt wieder eine Frage an den Herrn Martin, auch an euch. Die Tränen von Lys, ne? Er sagt ja, ist eine kostspielige Sache. Also dieses Gift ist klar, also durchsichtig und süß wie Wasser, ne? Also im Prinzip geschmacksneutral und hinterlässt keinerlei Spuren. So, im zweiten, im darauffolgenden Satz sagt er, er hat ihn bekniet, einen Vorkoster zu nehmen. Ja, wie schnell wirkt denn das Gift? Weil, wenn es erst in 2-3 Stunden wirkt, der Vorkoster wird nichts schmecken, ja? Weil es ist ja geschmacksneutral und hinterlässt keinerlei Spuren. Ja, wie viel, also sie sagen ja, er hat noch ein paar Tage schlecht ausgesehen und dann draufgegangen.
Ja, stimmt.
Also dann hätte der Vorkoster ja gar nichts genutzt.
Nee, aber es gibt ja verschiedene Gifte, ne? Also,
ja, klar.
Einige wirken ja sofort, einige nach einer Stunde, einige nach ein paar Tagen. Und es ist ja auch immer eine Frage der Dosierung. Also vielleicht hat ja der oder diejenige, die John vergiftet haben, auch immer nur ganz bisschen genommen, damit eben so dieser sukzessive Verfall eintritt. Und weil sonst wäre es ja sehr auffällig, ne? Sonst hat ja der, der ihn vergiftet hat, auch gar keine Chance zu fliehen.
Damit davon zu kommen, ja.
Man weiß es nicht.
Ja, also es ist ja schon so, dass eben dann Ned sagt, ja, aber wer hat ihm denn das Gift gegeben? Und dann, es muss ja jemand sein, der viel mit ihm beißen und Met, also das Getränk geteilt hat. Aber welcher? Dort Allen war ja ein herzensguter und vertrauenvoller Mann. Und dann sagt ihm quasi, war ein Junge, ne? Der John Aaron alles verdankte. Aber als die Witwe zurück nach Hohenair ging, blieb er hier. Und der Junge ist in der Welt zu Ehren gekommen. Also auf gut Deutsch, er sagt ihm, Sir Hugo oder Hugh wird's gewesen sein und wurde dafür noch zum Ritter geschlagen, ne?
Und es ist natürlich auch sehr praktisch, weil der ist ja jetzt auch tot, dass man ihn als Verdächtigen präsentiert, ne?
Und dann sagt er ja, Sir Hugh. Aber ja. Und dann eben fand ich schön, Rädchen im Rädchen im Rädchen. In Neds Kopf hämmerte es. Er fühlte sich selbst schon halb vergiftet. Dann kommt eben noch die allerletzte Frage, was hat er getan, dass man ihn vergiften musste?
Ja, er hat Fragen gestellt.
Genau, er hat Fragen gestellt.
Also genau das, was Ned jetzt auch gerade tut.
Genau. Deswegen auch so, finde ich den Satz, Ned fühlte sich schon halb vergiftet, wahnsinnig passend.
Es ist gut, es ist einfach gut geschrieben.
Ja, wir sind am Ende unseres Kapitels. Ja, ein richtig langes Kapitel dieses Mal. Auch viel zu besprechen, viele neue Infos und vor allem ein Mitstreiter. Wahres? Mal ohne Veilchenduft und ziemlich zum Punkt kommend, bietet sich jetzt als Buddy-Buddy auf der Suche an, oder bei dem Versuch an, Robert das Leben zu retten oder auf dem Thron zu halten.
Zumindest präsentiert er sich jetzt als Mitstreiter, ne? Also.
Ja, Ned merkt, dass auch für ihn die Luft so ein bisschen dünn wird.
Genau.
Haben wir denn was aus dem Varys-Netz zu besprechen?
Ja, diesmal ja nicht, weil wir jetzt so ein bisschen vor aufnehmen. Aber wenn zur letzten Folge noch was kommt, dann würden wir das in der nächsten Folge dann, würde ich sagen, einfach besprechen, oder?
Genau, ich denke, die nächste Folge wird auch nicht ganz so lang werden, glaube ich. Da haben wir dann eher ein bisschen mehr Platz fürs wahres Netz, weil ich glaube, jetzt bluten euch irgendwann bald die Ohren.
Ich glaube, das war jetzt auch tatsächlich die längste Aufnahme, die ich bisher hatte.
Bei mir auch, glaube ich.
Sind wir jetzt schon 1,5 Stunden am Aufnehmen? Passt ungefähr, ne?
Wobei, ich bin ja die Königin der langen Aufnahmen. Immer wenn ich dabei bin, dann wird das lang. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Voll unschuldig.
Ja, dann müssen wir auch noch einen Blick auf die Todesliste werfen, Sonja.
Ja.
Und da ist ja letzte Woche eine Person mehr draufgekommen.
Ja, Sir Hugo, wie auch immer wir ihn nennen.
Genau, und darum sind es jetzt insgesamt 6. In unserem Kapitel sind jetzt ja keine Menschen umgekommen. Einige waren kurz davor. Und naja, wir haben ein paar Pferdeverluste zu beklagen. Aber namentlich genannte Personen sind nicht dazu gekommen. Also sind wir insgesamt bei 6 Personen.
Korrekt. Also bis jetzt noch nicht so blutrünstig. Obwohl, also nach der Folge nicht von blutrünstig zu sprechen, ist schon heftig. Also.
Ja.
Aber ja, okay. Aber nicht noch nicht so viele Leute auf der Todesliste, wie wir bisher gedacht haben. Man hat sonst während dem Seriengucken haben wir immer das Gefühl, und sie sterben wie die Fliegen, oder?
Ja, ich muss auch sagen, wir sind jetzt insgesamt beim 31. Kapitel schon und dafür sieht es gar nicht so schlimm aus, wie man gedacht hat.
Ja, ist noch übersichtlich, aber
genau.
Warten. Mal gucken, wie es weitergeht.
Nächste Woche geht es dann weiter mit Tyrion und wir hören uns in 3 Wochen wieder. Da geht es mit Eddard weiter. Da sind wir ganz gespannt und hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Und für heute macht's erstmal gut.
Tschüss.
Tschüss.
Hörst du auch immer unsere Musik im Ohr, wenn wir den Schluss machen?